Und auch heute werden beim Katechismus wieder adventlich. Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Wir hören heute wieder Pater Konstantin Balestrem. Pater Konstantin Balestrem ist Legionär Christi, eine Ordensgemeinschaft, und die haben ein großes Haus im oberbayerischen Neuötting-Alzgern. Dort finden Einkehr- und Fortbildungstage statt. Heute also ein weiterer solcher Mitschnitt. Advent, eine Zeit des Wartens, eine Zeit der Erwartung. Und wie sollen wir eigentlich warten? Das ist heute Thema von Pater Konstantin Balestrem. So viel sei schon jetzt verraten. Natürlich ganz zentral, wenn man wissen will, wie soll man denn im Advent warten? Natürlich der Blick auf die Gottesmutter ist dafür katholische Christen ganz entscheidend. Advent, eine Zeit des Wartens, eine Zeit der Erwartung. Wie sollen wir warten? Anregungen dazu von Pater Konstantin Balestrem.
Im zweiten Impuls möchten wir uns Gedanken machen darüber, wie wir uns auf die Ankunft des Herrn vorbereiten wollen. Und dabei wollen wir vor allem in die Schule von Maria gehen. Maria, die ganz besonders und ganz innig diesen ersten Advent verlebt hat, den sie erlebt hat seit der Verkündigung. Der Engel kam, verkündigte, und dann lebte sie ihren ganz persönlichen Advent, und das soll uns ein Wegweiser sein für unseren Advent. Und dazu lese ich kurz einmal die Geschichte, das Evangelium der Verkündigung in Lukas 1. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott der Vater wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zum Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Der Text ist aus der neuen Einheitsübersetzung, deswegen vielleicht hier und da ungewohnt. Und wir merken hier, wie angeklungen ist, was wir in dem ersten Impuls betrachtet haben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria muss also verstanden haben, um wen es sich hier handeln sollte, und den Messias, den Erwarteten. Wie geht Maria nun mit dieser Verkündigung um? Der Engel kommt, er verkündigt ihr, dass sie die Mutter des Messias sein soll, und er verschwindet wieder. Wohlweislich, sagt das Evangelium Ende, danach verließ sie der Engel. Und Maria war wieder da, wie sie vorher war, alleine, alleingelassen, mit dieser neuen Lage in ihrem Leben. Und man kann eine ganze Menge von Tugenden betrachten in dieser Evangeliumsstelle. Ich wollte Ihnen vorschlagen, die göttlichen Tugenden, weil die uns immer empfohlen sind als Christen und weil sie auch in Maria ganz besonders schön ausleuchten. Zuerst der Glaube. Ein polnischer Priester, Gründer einer Gemeinschaft, Pater Tadeusz Deitscher, schreibt in einem Buch, dass sich jeder Mensch von Natur aus ein System von Sicherheiten aufbaut. Vielleicht haben das auch andere geschrieben, aber da habe ich es gelesen. Von Dingen, auf die man sich im Leben verlässt. Und das kann alles Mögliche sein. Die Familie, der Beruf, mein Hab und Gut, das Haus, das ich mir selber gebaut habe, mein Auto, mein Handy, ja, alle möglichen Dinge, auf die ich mich verlasse und die mein Leben organisieren. Weil ich durch diese Dinge mein Leben unter Kontrolle habe. Mein Beruf verschafft mir Geld, mein Geld verschafft mir Sicherheit, ich kann mich darauf verlassen. Mein Handy verschafft mir Information und Information lässt mich nicht überrascht sein von irgendwelchen Dingen. Ich weiß, wie das Wetter jetzt gerade ist, ich brauche nicht rauszuschauen, ich kann auf mein Handy schauen und ich weiß auch, wie es morgen sein wird und kann planen, ob ich morgen Schlitten fahren gehe oder im Strandbad liegen kann. Das ist alles, ich kann alles kontrollieren. Und je mehr, desto besser und ich freue mich darüber. Meine Beziehungen, mein Freundeskreis, meine Bekannten, ich weiß, auf wen ich mich verlassen kann, ich weiß, wo ich Hilfe bekommen kann und das ist alles nicht schlimm. Aber es kann ein System sein, auf das ich mich verlasse und nichts mehr erwarte, nichts mehr weiter erwarte für mein Leben oder für mein geistliches Leben oder für meine Fülle. Und suche in diesem System von Kontrolle und Überschaubarkeit meine Glückseligkeit in gewisser Weise. Ich erwarte nichts weiter als das. Und ich versuche, das immer mehr auszubauen. Und wenn wir die sogenannte Welt betrachten, können wir das sehen, ja? Wie sie immer mehr versucht, alles unter Kontrolle zu bekommen. Den Anfang des Lebens, das Ende des Lebens, ja? Vorher und nachher. Ja, sie merken, dass das nicht geht, das kann man nicht unter Kontrolle bekommen, aber es geht darum, vom ersten Anfang an bis zum letzten Ende möglichst alles unter Kontrolle zu bekommen und dann eben auch sagen, ob der Anfang sein darf oder ob wir abtreiben und ob das Ende noch warten darf oder ob es jetzt sein muss, Euthanasie sozusagen. Alles versucht man zu kontrollieren und das ist meine Glückseligkeit, das ist der Sinn meines Lebens. Der Glaube verlangt einen Schritt darüber hinaus. Und in gewisser Weise verlangt er von uns, uns zu verlassen. Dieses ganze System von kontrollierten Sicherheiten zu verlassen, uns verlassen auf Gott. Das ist der Glaube. Ein Schritt ins scheinbare Nichts, ins Ungewisse, in das, was wir nicht kontrollieren können. Ein Schritt des Glaubens. Man muss sich verlassen, aber nicht nur einfach so, sondern sich verlassen auf Gott. Beispiele dafür gibt es schon vor Maria im Alten Testament. Ein besonders großes und verehrtes Beispiel, nicht nur von uns Christen, sondern auch von den beiden anderen monotheistischen Religionen, ist Abraham. Abraham, der Vater aller Glaubenden und der Vater im Glauben. Abraham hatte alles unter Kontrolle. Er lebte im Lande Ur in Chaldea und hatte alle möglichen Herden und seine Familien, seine Sippe, seine Cousins, das war ja alles sehr wichtig damals. Er hatte auch eine Frau, allerdings hatte er keine Kinder. Und Kinder waren eine wichtige Sache für damals und eine wichtige Sicherheit für die Zukunft. Und das hatte er nicht. Aber er hatte sonst alles. Und er hat dann halt einen Knecht gehabt und der Knecht hätte alles geerbt. Und das wäre auch nicht so dramatisch gewesen. Er saß sicher im Sattel. Und jetzt kommt Gott und sagt, zieh weg. Lass das alles hier und geh in ein Land. Und er sagt nicht mal, welches Land, sondern sagt, ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dieses Wort ist für Abraham mehr Sicherheit als alles, was er sehen und anfassen kann und was ihm seine Sicherheit gegeben hat bis dahin. Und er sagt, gut, auf dieses Wort hin verlasse ich mich. Auf dieses Wort verlasse ich mich und verlasse alles, was ich habe und folge dem Wort des Herrn. Ich weiß nicht mal wohin, ich weiß nicht mal welches Land, aber ich vertraue, dass Gott mir das zeigen wird. Großes Beispiel, ne, an Glauben, an diesen Schritt, den er geht, ist scheinbare Nichts, aber eben das Wort und die Verheißung Gottes sind ihm mehr Sicherheit als alles Irdische. Und das ist dieser Glaube, den wir suchen und den wir auch in Maria bewundern. Oder Franziskus, der heilige Franziskus, der alles hatte. Er war Sohn eines reichen Kaufmanns in Assisi und hatte alles, was er brauchte und ging auch entsprechend damit um. hier und da verschwenderisch, wie man, wenn man seinen Erzählungen glaubt. Und eines Tages merkt er, dass das alles nichts ist, verglichen mit dem, der ihn ruft. Und auf diesen Ruf hin verlässt er alles. Sogar seine Kleider legt er ab. Zur Pein des Vaters. Aber das war für ihn wichtig. Ich will gar nichts mehr haben. Ich will gar nichts mehr. Ich will alles verlassen, nur Jesus besitzen. Aber nicht eben einfach nur so, wie jemand, der sich einfach, weiß nicht, einfach eine Art Aussteigertum, sondern eben auf Gott hin. Man verlässt sich auf Gott, der Einzige, der wirklich Sicherheit und Geborgenheit geben kann im Letzten und im Endgültigen. Und das auch jetzt hier auf Erden. Er kann auch jetzt, er will auch jetzt diese Sicherheit und Geborgenheit geben. Und natürlich erst recht im ewigen Leben. Und nicht auf etwas anderes hin uns verlassen. Franziskus hat nicht diese Kleider abgelegt, um andere anzuziehen. Und Abraham hat nicht dieses Land aufgegeben, um sonst irgendwas zu machen, sondern er verlässt sich auf Gott und auf Gott hin. Und dazu gehört, ihm zuzutrauen, dass er sich dann auch wirklich kümmert. Die Gewissheit, dass ich sagen kann, ich kümmere mich um deine Sachen, Herr, und ich vertraue darauf, du kümmerst dich um meine. Wie die Witwe von den zwei Pfennigen, wo Jesus gesagt hat, schaut mal, diese Witwe hat zwei Pfennige, alles, was sie hat, hat sie reingeworfen. Weil sie vertraut, dass wenn sie dieses Opfer Gott darbringt, dass Gott sich um sie kümmern wird. Und er hatte die Gewissheit, dass er das kann und tun wird. Sich darauf verlassen, dass Gott da ist und einen nicht verlässt und mehr noch, dass das eben der einzig richtige Weg ist und der einzig sichere Weg. Ja, sich verlassen auf Gott. Und so auch Maria. Sie hatte bestimmt auch ihre Sicherheiten, ihre Vorstellungen. Ein jungfräuliches Leben zusammen mit Josef war ihr Plan. Ihre Stellung im Dorf in gewisser Weise, irgendeine gab es. Eine gesicherte Ehe, ausgesorgt für die Zukunft, Josefs Ehe. Und wahrscheinlich konnte sie auch was eben Mädchen damals so konnten. Weiß nicht, kochen, weben, spinnen, was Mädchen damals machten. Und das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Ja, ich kann was, ich weiß was, ich kann was verdienen. Und ihre Bekanntschaften und Verwandtschaften, eben was so ein Dorfgefüge alles an Sicherheit gegeben hat. Und jetzt kommt der Engel. Vielleicht wünscht man sich hier und da mal der eine oder andere, dass ein Engel kommt und irgendwas repariert oder alles gut macht oder einem sagt, du bist berufen oder nicht. Ja, die Novizen hätten manchmal gerne so einen Engel und Sicherheit. Aber es ist auch was Furchtbares und was Schreckliches. Maria erschrak über den Engel und seinen Gruß und etwas Forderndes. Und er stellt ihr einen Plan vor, der überhaupt nicht der ihre war. Einen völlig neuen Plan. Lass das alles hier. Verlass dieses Dorf. Denk nicht an deine Pläne, die du gemacht hast, sondern ich schlage dir Folgendes vor, Mutter des Messias zu werden. Sie wusste nicht wie, sie fragt auch nach. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ich will ja keinen Mann erkennen. Und der Engel sagt, keine Sorge, der liebe Gott kümmert sich darum. Und das ist Maria genug. Sie sagt, einverstanden, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Sie wollte wirklich nur auf Gott bauen und sah die Einladung und die Gelegenheit dazu und sie willigte ein. Fiat. Marias Glaube geht auch einher mit Hoffnung, mit Zuversicht. Nach der Verkündigung ist der Engel weg. Und sie ist allein. Ja, und wir können uns vorstellen, was ihr durch den Kopf gegangen ist. In diesem Augenblick. Weiß nicht. Wenn man der eigenen Vorstellung ein bisschen Lauf lässt, kann man sich vorstellen, sie überlegt sich, war das jetzt echt? Bestimmt war auch gleich der Teufel zur Stelle mit seinen Versuchungen, um Zweifel zu säen. Das war ein Hirngespinst, vergiss es. Oder du kannst es niemals. Das ist viel zu groß für dich. Alle möglichen Versuchungen, der Herr ist auch versucht worden. wahrscheinlich Maria auch, aber sie zweifelt nicht. Ihr Glaube ist fest. Sie sagt, ich weiß, auf wen ich Vertrauen gesetzt habe und ich weiß, dass er mich hier durchbringt. Der Wille Gottes, nicht ein jungfräuliches Leben, sondern Mutter des Messias durch den Heiligen Geist. Unerhört, ungehört, noch nie da gewesen. Soll ich es Josef sagen? Soll Josef mich heiraten? Vielleicht war das gar nicht klar und das Evangelium von Matthäus scheint es auch anzudeuten. Josef wusste nicht, was er machen soll und wollte sich eigentlich zurückziehen. Eine schwierige Situation. Und dann, Elisabeth ist auch schwanger. Sie freut sich über das Glück nach so vielen Jahren Unfruchtbarkeit und überlegt sich auch, was bedeutet das für mich? Und das Wort des Herrn, des Engels, das letzte Wort für Gott, ist nichts unmöglich. Und das alles füllt ihr Herz mit dieser Zuversicht, mit der Hoffnung. Dieser Satz, für Gott ist nichts unmöglich, gibt ihr die Zuversicht, dass Gott sie ihr ganzes Leben begleiten wird. Wirklich, die Mission ist viel zu groß. Niemals hätte sie sich selber das ausgedacht oder zugetraut. Aber wenn Gott kommt und sagt, so soll es sein, und sie einverstanden ist, hat sie diese Zuversicht, dass er sich auch kümmert. Die Gewissheit, dass für Gott nichts unmöglich ist, und das ist die Grundlage für ihre Hoffnung. Maria weiß nicht, wie sie ihre Sendung erfüllen soll. Der Herr Engel hat nur gesagt, der Heilige Geist kommt und die Kraft des Höchsten wird sie überschatten. Und das für Gott nicht so möglich ist. Sie glaubt das, das haben wir gerade gesehen, aber das bedeutet nicht, dass damit alles klar ist. Im Gegenteil, der Glaube ist auch oft ein Gehen im Halbdunkeln, eigentlich immer ein Gehen im Halbdunkeln. Weil er sich auf Gott bezieht, der ja unsichtbar ist. Der Glaube bezieht sich auf Gott und den können wir nicht sehen. Das ist die Schwierigkeit unseres Glaubens. Und sie kann sich fragen, was soll ich denn tun? Wie soll ich das meistern? Und in sich selbst findet sie nicht die Kraft dazu. Sie überlegt sich, was kann ich tun? Aber sie weiß sofort, ich kann nichts tun. Ich kann das nicht. Sie sieht die Größe der Sendung und fühlt sich außerstande, unfähig, die Sendung aus eigener Kraft zu erfüllen. Und das sagt sie auch im Magnificat. Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Nicht auf die Größe und die Kraft und die Stärke, sondern auf die Schwachheit, auf die Schwachheit. Und im Magnificat rühmt Maria nicht ihre Kraft, sondern, und ihre Größe, sondern eben die Größe Gottes. Der Mächtige hat Großes an mir getan. Der, für den nichts unmöglich ist. Maria vertraut vollkommen auf diese Gnade und die Kraft Gottes und nicht auf sich selbst. Und das ist die Hoffnung. Das tut die Hoffnung. Wer hofft, der geht mit der Sicherheit durchs Leben, dass Gott ihm alles geben wird, was er braucht, um seinen Willen zu erfüllen und das Heil zu erlangen. Das ist die göttliche Tugend der Hoffnung. Er weiß, dass er diese Sicherheit nicht auf die eigenen Kräfte bauen kann. Deswegen geht die Tugend der Hoffnung einher mit der Gabe der Furcht. Beide sind dem Menschen als Pilger eigen. Der Mensch weiß, dass er erst noch unterwegs ist zum Himmel, zur Heimat, dass er noch nicht angekommen ist, aber eben sicher sein kann, alles zu bekommen, was er braucht, um anzukommen. Die Gewissheit, die die Hoffnung gibt. Er weiß aber gleichzeitig auch, dass er stets in Gefahr ist, abzuirren vom rechten Weg, vom geradeausweg, zu fallen. Besonders, je mehr er auf seine eigenen Kräfte baut. Ein christliches Leben scheint zuweilen schwer oder vielleicht sogar unmöglich. Die Anfechtungen sind viele, die Versuchungen groß, die Sicherheiten der Welt scheinen so fassbar, anfassbar zu sein und wirklich gut. Und dann kann es schwer sein, auf Gott zu vertrauen, auf Gott zu hoffen. Und es stimmt, ein solcher Weg des christlichen Lebens ist unmöglich ohne Gott. Aber niemand verlangt das. den Weg zu gehen ohne Gott. Denn richtig ist auch, er ist möglich mit Gott, mit der Tugend der Hoffnung und der Gabe der Furcht. Und so ist Maria sich gewiss in der Hoffnung, dass sie ihre Berufung und Sendung als Mutter Gottes erfüllen kann, weil sie auf Gott vertraut, für den nichts unmöglich ist. Sie glaubt an den Herrn, Jahwe, den Schöpfer, den Allmächtigen, der alles aus dem Nichts geschaffen hat und erhält, der Israel erschaffen und immer wieder gerettet hat. Es tut uns gut, uns zu üben in Glaube und Hoffnung, in Zuversicht und Vertrauen auf Gott in dieser Adventszeit. Und das von Maria zu lernen. Maria hat sich ganz, ganz verlassen auf Gott. Und wir können uns ein bisschen mehr verlassen auf Gott im Advent. Das gehört auch in gewisser Weise zu einer Bekehrung dazu. Eben die Sicherheiten, die aus meiner eigenen Kraft bauen und auf der Welt und die Sicherheiten, die ich mir so aufbaue, dass ich mich davon, das darf ja alles sein, natürlich hat jeder einen Beruf und ein Brot und hat Verantwortung in Gesellschaft und Familie, aber das darf uns nicht den Blick versperren für den Herrn. Und das tut es eben oft oder manchmal kann es das tun, ja? Dass wir besorgter sind über die Geschenke, die wir an Weihnachten verteilen sollen, oder ob der Glühwein warm genug sein wird auf dem Christkindlmarkt und solche Dinge, die den Advent begleiten, statt diese Hoffnung und diese Zuversicht. Der Herr kommt. Ich vertraue auf den Herrn und nicht auf diese ganzen anderen Dinge, die auch schön sind, aber nicht das Eigentliche, sondern nur der Rahmen für das Eigentliche. Und Advent ist deswegen für uns Christen eben eigentlich hauptsächlich eine Zeit, uns auf Weihnachten vorzubereiten, nicht mit diesen ganzen anderen Sorgen, sondern durch ein Beleben des Glaubens und der Hoffnung. Ja, ich warte auf diesen Herrn, wie Maria. Ja, Maria war bestimmt auch, ja, hat sich auch Gedanken gemacht, wie soll das jetzt werden, ja, als sie nach Bethlehem unterwegs waren. Oh, ich bin jetzt schon hochschwanger, irgendwann wird das Kind kommen. Sie wusste das auch. Aber sie hat das alles in Gottes Hand gelassen. Ja. Sie wurde nicht panisch oder nervös. Er hat gesagt, um Gottes Willen, ich muss 5 Zelte mitnehmen, eine Karawane von Dingen, die ich brauche, weil dies und jenes und wer weiß, ich verlasse mich auf diese Dinge. Sondern sie hat sich wirklich ganz auf Gott verlassen. Sie sagt, wenn du, lieber Gott, diesen Plan geschmiedet hast und wenn du jetzt machst, dass wir nach Bethlehem müssen, dann wirst du dich auch darum kümmern, dass es irgendwo einen Platz gibt, wo das Kind zur Welt kommen kann. Auch wenn das nur ein Stall sein sollte und tatsächlich, es war ein Stall, aber das war's. Gott wollte das so haben. Und sie war bereit. Sie hat sich eingelassen auf diese Dinge. Noch ein Blick auf die liebe Marie, weil das ist die dritte göttliche Tugend, die höchste, schönste, die wir auch von Maria lernen können, besonders in ihrem Advent. Was hat Maria dazu veranlasst, ihr Vier zu geben? Was war ihre Motivation, zu sagen, mir geschehe nach deinem Wort? Wusste sie nichts anderes zu sagen? Das kann man sich auch vorstellen. Sie sagt, ja, jetzt wo du alles gesagt hast, wo du alles geklärt hast, was soll ich da noch sagen? Dann soll es halt geschehen. Aber es fällt uns schwer, uns das so vorzustellen. Am schönsten ist, zu sehen, dass Maria Gott so nah war und den Plan Gottes so unbedingt umsetzen wollte in ihrem Leben und durch ihr Leben auch in ihrem Drumherum, dass sie aus Liebe gesagt hat, jawohl, sobald ich weiß, was du möchtest, Gott, Allmächtiger, bin ich bereit, es zu tun, weil ich dich liebe und weil ich mich von dir geliebt weiß. Das ist meine Antwort, ein Glaubensgehorsam, der von Liebe motiviert ist. Es kommt der Ruf Gottes, tu das doch für mich, ich lade dich ein. Und die Antwort von Maria sagt, ja gerne. Ich antworte auf diesen Ruf mit meiner Hingabe. Lieben ist eben sich hingeben, für das Wohl des anderen zu sorgen, ohne Gegenleistung zu erwarten. Die Liebe ist ein sich hingeben, ohne was zu erwarten. So tut's Gottes. Gott hat uns erschaffen, einfach so, ohne die Gewissheit, dass wir ihn lieben würden. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, ohne die Gewissheit, dass wir die Erlösung annehmen würden. Die Liebe gibt. Die Liebe denkt nicht daran, ich gebe aber nur, wenn du mir auch gibst. Und ich erlöse dich nur, wenn du dann sagst, gut, ich lasse mich erlösen. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren, sagt der heilige Paulus. Als noch keiner, also von noch nicht wusste von keinem von uns, ob wir die Erlösung annehmen würden. Und so auch Maria. Maria antwortet mit der gleichen Münze sozusagen, mit der gleichen Liebe. Sie hat keine Sicherheit. Gott sagt ihr, das ist für dich ein Geschenk für mich an dich, deine Berufung. Und Maria sagt, ich nehme sie an. Und sagt nicht, nur wenn du mir jetzt genau zeigst, wie das geht und wenn du mir die Sicherheit gibst, dass das alles in Ordnung sein wird und wenn du Josef informierst und wenn du meine Eltern informierst und wenn du einen Palast baust, wo der Messias zur Welt kommen kann. Er sagt einfach, ja, ich bin bereit. Ich mache das gerne für dich. Der Engel hatte auch keine besondere Belohnung versprochen. Und das war sehr fair. So war sie wirklich ganz frei, Ja zu sagen. Er hat nicht gesagt, du wirst die Mutter Gottes sein und stell dir vor, ja, jahrhundertelang und jahrtausendelang wird man dich verehren und man wird dir so und so viele Altäre bauen und Kirchen und Kapellen und Kronen aufsetzen und Rosenkranzen beten und so weiter. Stell dir das vor. Wäre das nicht was für dich? Nein. Und sagt, das ist mein Angebot an dich, wenn du willst, tu's. Und Maria tut es einfach aus reiner Liebe. Nicht geblendet oder verführt durch irgendeine Belohnung dieser Art, weltlicher Art. Klar kann man auch lieben, wenn man was bekommt. Aber die Gegenleistung ist nie das Motiv für die Hingabe, sondern das Interesse am Wohl des anderen. Und Maria beweist das auch gleich mit einem konkreten Akt der Liebe. Die Heimsuchung. Das Erste, was sie denkt, ist nicht, oh, jetzt bin ich die Mutter Gottes, jetzt wird man mir so und so viele Kapellen bauen, sondern sie denkt, Elisabeth braucht meine Hilfe. Sie denkt sofort aus sich hinaus. Ja, die einzige Info, die jemand anders betroffen hat in der Botschaft vom Engel, war, Elisabeth kriegt auch gerade ein Kind. Und nachdem es damals E-Mail noch nicht gab und WhatsApp, war das vielleicht die erste Notiz davon für Maria. Und kaum hört sie es, denkt sie, ich muss ihr helfen gehen. Sie denkt aus sich heraus, sie möchte sich gerne hingeben, sie möchte dienen. Denkt nicht daran, dass sie selbst jetzt die Mutter Gottes ist und sich schonen muss vielleicht, sondern sie will ihrer Cousine helfen. Und auch nicht, um gelobt zu werden oder um gepriesen zu werden als Mutter Gottes, wer würde sie schon loben, sondern um ihr einen Gefallen zu tun. Sie wollte Elisabeth glücklich machen. Sie wollte ihr was Gutes tun. Und das machte sie selbst auch glücklich. Das ist so in der besonderen Liebe. Das Besondere an der Liebe ist, sie hat ihren Lohn in sich selbst. Indem ich liebe, mich selbstlos hingebe, finde ich selbst Glück. Das macht mich glücklich. Die Hingabe in der Liebe macht uns glücklich. Das ist sozusagen der Sinn unseres Lebens. Und das ist mein Lohn. Und das ist absolut christlich. Die Welt lacht darüber. Wer wird sich schon hingeben, ohne was zu bekommen? Und doch, wer es mal ausprobiert, kann die Erfahrung machen. So viele soziale Projekte auch, die genau diese Erfahrung machen lassen. Wenn man gibt, macht es einfach glücklich. Was ist der schönste Tag? Weiß nicht. Im Advent, ich weiß, zum Beispiel an Pfingsten fahren unsere Novizen des zweiten Jahres mit einem Malteser, mit einem Behindertenzug, also Malteser-Hilfszug nach Lourdes auf eine Wallfahrt, um mitzuhelfen als Pfleger. Und das ist sehr anstrengend, weil die Fahrt ist anstrengend und die Kranken muss man immer wieder hinein und heraus und viele sind bettlägerig oder Rollstuhlfahrer und können sich nicht wirklich bewegen. Man muss sich um sie kümmern, die ganze Zeit eigentlich, ja, alles für sie tun. Es ist pure Hingabe eigentlich, die ganze Reise. Und sie kommen zurück, überglücklich. Geschafft, ein bisschen müde, aber überglücklich. Weil es schön ist zu dienen. Weil es glücklich macht, zu geben. Und das ist die Erfahrung. Gott hat uns das offenbart. Gott ist die Liebe und gibt sich selbst und lädt uns ein, es ihm gleich zu tun. Je mehr ich liebe und je mehr ich mich hingebe zum Wohl der anderen aus Liebe zu ihnen, desto mehr werde ich glücklich sein und desto mehr werde ich auch Christus ähnlicher werden. Werde ich Gott ähnlicher werden. Und Gott ist die Liebe. Die Liebe bereitet dem Herrn den Weg. Es gibt einen alten lateinischen Gesang, Ubi caritas est vera, ibi Deus est. Wo die Liebe wahr ist oder wahr wird, dort ist Gott. Wo Liebe herrscht, ist Gott gegenwärtig. Also wenn Gott geboren werden möchte, wenn Gott gegenwärtig werden möchte in unserem Leben und durch uns in unserer Umgebung, unsere Familie, unseren Bekannten, Verwandten und auch Arbeitskollegen, ist die Nächstenliebe der richtige Weg. Denn wo Liebe ist, da wird Gott, da ist Gott. Und Angelus Silesius, dieser wortreiche, sehr schön schreibende, barocke Dichter, Konvertit übrigens, schreibt, würde Christus auch 100-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärst doch ewiglich verloren. Schönes Wort. Gott möchte in mir geboren werden durch die Liebe. Und schließlich noch ein Wort über den Geist des Gebets und der Betrachtung, den Maria gepflegt hat im Advent. Und auch davor und auch danach, nehme ich an. Lukas sagt zweimal, allerdings nicht im Advent, sondern danach, trotzdem können wir ableiten eine Einstellung von Maria. Er sagt zweimal, Maria bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Das erste Mal nach dem Besuch der Hirten im Stall in Bethlehem und das zweite Mal nach dem Wiederauffinden Jesu im Tempel. Und Lukas erwähnt das zweimal. Wir wissen, dass die Evangelien nicht überschwänglich viel über Maria berichten. Aber wenn zweimal das drinsteht, dürfen wir, wahrscheinlich ist es uns erlaubt, abzuleiten, dass es ihre Art war, so zu sein. Maria war eine kontemplative Person, kann man sagen. Sie war eine Frau des Gebets und der Betrachtung. Sie bewahrte diese Dinge, die mit Gott zu tun hatten, in ihrem Herzen und sie dachte darüber nach. Sie verstand sie nicht wohl alle gleich sofort. Was hat es zu bedeuten, dass Hirten kommen und sagen, das ist der Erlöser? Und dass Engel erscheinen und ihn verkündet haben. Was hat es zu bedeuten? Man kann das nicht sofort alles erfassen. Wir sind es gewöhnt, wir bauen unsere Krippen mit großen Schafherden und einigen Hirten und freuen uns, das ist auch schön. Aber was es zu bedeuten hat, wow. Da ist viel zu überlegen und viel zu denken. Oder was bedeutet es, dass Jesus im Tempel bleibt 3 Tage lang, dass sie ihn suchen müssen und dass er ihnen am Ende sagt, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Wer soll das verstehen sofort? Aber Maria sagt nicht, das ist alles Unsinn, ich verstehe nichts, sondern sie bewahrte diese Dinge in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Maria bemühte sich, in den Gnaden und den Ereignissen Geschenke Gottes zu sehen und sah darin mehr als nur die Oberfläche. Sie wollte den tiefen Sinn erfahren und nahm daher diese Geschenke im Herzen auf. Die Verkündigung, den Besuch bei Maria und der Gruß Elisabeth, der Besuch bei Elisabeth und der Gruß Elisabeths. Selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Sei gegrüßt. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Als Maria das hört, ist sie bestimmt erstaunt. All diese Dinge, die Geburt des Täufers, der Lobgesang des Simeon, der auf einmal wieder reden kann. Nicht Simeon, sondern Zacharias. Die Rolle Josefs, dass das alles doch geklappt hat, all diese Dinge, alles hat dir was zu sagen. und sie hat ein offenes Herz. Der Plan Gottes in ihrem Leben ist was Großes und was Tiefes für sie. Und sie will unbedingt ganz mit einsteigen und voll mitmachen mit diesem Plan. Und sie legt in gewisser Weise einen Schatz an diesen Geschenken und Ereignissen an in ihrem Herzen. Ein Schatz von Hinweisen, von Fingerzeigen Gottes. Hier eine Sache, dort eine Sache. Alle diese Dinge, die ihr geschehen, bewahrt sie in ihrem Herzen und denkt darüber nach. Und es fügt sich in ihrem Herzen zusammen ein Mosaik des Plans Gottes, der Fingerzeige Gottes, der Größe Gottes, der Zuneigung und der Sorge Gottes für sie. Und alles spielt eine Rolle in ihrem Leben. Fingerzeige für ihre Berufung, Prüfungen im Alltag. Gibt es viele Prüfungen, auch in unserem Alltag, immer wieder. Ja, wann läuft schon mal alles wirklich nur glatt? Wir alle tragen ein Kreuz oder mehrere Kreuze, große und kleine, die der Herr zulässt oder sendet oder erlaubt. Erfolge, Misserfolge, alle diese Dinge, die uns passieren. Ja, was haben sie zu bedeuten? Man muss jetzt nicht krampfhaft, deuten. Das bedeutet Folgendes oder dieses oder jenes. Aber man kann schon viel lernen. Man kann schon viel lernen, wenn man achtet auf die Handschrift Gottes, wie Maria. Ein kontemplativer Geist kann das. Und Maria tat das. Sie dachte über alles nach, meditierte. Sie wollte den Willen Gottes herauslegen, lesen. Und sie hegt nicht Groll. Sie trägt es nicht nach dem lieben Gott. Sie sagt, was soll es jetzt, ein Stall? Wenigstens eine Herberge wäre auch schön gewesen. Oder ein kleines Palästchen. Stroh. Oder was soll jetzt, die Hirten hätten nicht ein paar, wenigstens der Bürgermeister kommen können. All diese Dinge. Für Maria spielt es keine Rolle. Sie denkt nicht, sie macht nicht einen Plan und sagt, lieber Gott, das hätte dein Plan sein müssen. Das passiert uns auch manchmal, dass wir unsere Pläne machen und dann dem lieben Gott sagen, hier, das wäre ein besserer Plan gewesen als deiner. Und wir beschweren uns beim lieben Gott. Manchmal kann man sich ein bisschen beschweren, der liebe Gott hält das aus. Aber Maria ist so, sie nimmt die Dinge, wie sie sind und sieht darin den Weg Gottes in ihrem Leben. Sie denkt darüber nach. Vielleicht ist es überhaupt ihre größte Sorge. Wie kann ich den Willen Gottes erfüllen? Ganz nach Art ihres Sohnes dann. Die Erfüllung des Willens meines Vaters ist meine Speise, sagt Jesus später. Und sie tut es ihm gleich oder sie tut es ihm vor. Und sie möchte deswegen noch keine noch so kleine Offenbarung verpassen. Was möchte Gott? Was kann ich noch für ihn tun? Sie wollte ihm sozusagen jeden Wunsch von den Lippen ablesen, dem lieben Gott. Und wo sind seine Lippen zu sehen? Eben in den kleinen und großen Fingerzeigen. Die Geschichte im Tempel, die Reise zu Elisabeth oder große Fingerzeige der Engel. Ja, wenn ein Engel kommt, ist schon ziemlich klar. Ein großer Fingerzeig. Ja, aber alles das war für sie gleich. Es war ein Fingerzeig. Und sie dachte darüber nach, um ihre Schlüsse zu ziehen. Und man darf annehmen, dass sie betete, dass sie zu dem Gott darüber sprach, lieber Gott, was hat das zu bedeuten? Was hat es zu bedeuten, dass ein Stall in aller Armut? Ich dachte darüber nach und betete. Und das ist auch eine gute Sache, dass wir unsere Schwierigkeiten, Kreuze, Beschwernisse zu Gott tragen. Und sagen, Herr, ich verstehe nicht. Zeig mir, was du damit möchtest. Zeig mir den Weg, den du mir zeigen möchtest, durch dieses oder jenes. Ich trage dieses Kreuz und es ist eigentlich nur schwer. Aber wenn etwas Tiefes drinsteckt, dann offenbar es mir. Hilf es mir so zu tragen, wie du das vorgesehen hast, wie du das möchtest. Und vor allem Jesus um Hilfe bitten. Tragst du mit mir, Jesus. Dazu bist du gekommen und dazu warte ich auf dich, erwarte dich in diesem Advent. Diesen kontemplativen Geist, diesen Geist der Betrachtung des Gebets können wir auch von Maria lernen, wie sie es gelebt hat in ihrem Advent. Und überhaupt ihr ganzes Leben lang, weil sie eine Frau des Gebets.
Das war der Katechismus bei Radio Horeb mit Pater Konstantin Balestrem über das Thema Advent. Wie sollen wir warten in dieser Zeit der Erwartung? Pater Konstantin Balestrem hat diese Betrachtungen gehalten bei einem Einkehrtag im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf unserer Homepage horeb.org. Dort haben wir das entsprechend verlinkt. Ihnen alles Gute, viel Freude hier im weiteren Programm und natürlich weiterhin eine segensreiche, besinnliche Adventszeit wünscht Ihr Gregor Dornis.